Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche.
Weltmeisterin, die Schweizer Uni-Hockeyanerinnen verblüffen mit dem WM-Titel und dem 2:0 Finalsieg gegen Tschechien und holen sich damit zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder den grössten Titel im Uni-Hockey. Wir fragen uns jetzt, was zeichnet die Weltmeisterinnen genau aus und wie verändert das Transportart Uni-Hockey? Die grosse Diskussion jetzt im Tribünengeflüster. Herzlich willkommen beim Tribünengeflüster, im Sportpodcast von CH Media. Mein Name ist Raphael Gutzwiller und ich freue mich sehr, habe ich wieder grossartige Kollegen hier aus der CH Media Sportredaktion, den Etienne Vouillemain und den Marcel Kuchta. Hallo zusammen.
Hallo miteinander.
Hallo zusammen.
Wir haben ein ungewohntes Thema. In der 207. Folge vom Tribünengeflüster reden wir das erste Mal überhaupt über Unihockey. Etienne, es muss schon etwas Spezielles passiert sein, dass wir das machen, oder?
Absolut. Und zwar zu Recht, ja. WM-Titel von den Frauen am Sonntagnachmittag in Ostrava errungen, dank einem grossartigen 2:0 über Tschechien. Freude herrscht im Unihockeyland Schweiz oder man darf sagen in der ganzen Sportschweiz, ja.
Das ist ja so, ja. Definitiv, ja. Es ist eine sehr emotionale Geschichte gewesen. Ich habe mich selber ertappt, wenn ich vor dem Fernseher mit grosser Leidenschaft und Spannung dem zugeschaut habe. Und das hat eigentlich wahnsinnig Freude gemacht, wie das Team auftreten ist.
Und der Titel ist da das erste Mal nach 20 Jahren, wo wir damals Singapur den WM-Titel geholt haben bei den Frauen. Ist das wieder Tatsache? Also ist durchaus historisch.
Ja, und vor allem auch, weil ein Tour-Abonnement von Schweden auf Gold fertig ist. Schweden jetzt der WM überhaupt keine Medaille gewonnen. Und eigentlich für mich ist der Sieg im Halbfinale, das 6-3 gegen Schweden von den Schweizerinnen, eigentlich fast die grössere Sensation ist ein bisschen zu hoch gehängt, die grössere Überraschung gewesen, die grössere Leistung am Schluss auch noch ein bisschen. Und ja, am Schluss der Finalsieg war die Krone, die dem Ganzen alles aufgesetzt hat.
Wir können gerne mal noch kurz die Emotionen hinlösen, einfach, dass wir da alle noch mal ein bisschen abholen, was das auch vielleicht bei den Spielerinnen ausgelöst hat, der Erfolg. Und zwar gegenüber SRF sind die Aussagen gemacht worden.
Ich kann es nicht glauben. Ich glaube, es geht noch ein paar Wochen, bis ich das realisiere. Ich bin einfach nur dankbar, bin ich da. Mit dem Team, mit dem Staff, mit den Fans. Es ist einfach ein Märchen.
Es ist unbeschreiblich und ich glaube, heute müssen wir es einfach geniessen. Es geht sicher noch ein paar Tage, bis wir realisieren, was wir da erreicht haben. Und ich hoffe, es gibt einen Aufschwung auch für das Unihockey in der Schweiz mit dem Sieg.
Also ein Aufschwung für das Uni-Hockey, hoffen Sie natürlich. Jetzt haben wir noch vielleicht bei diesen Emotionen bleiben. Was ist das, was uns irgendwie am meisten Freude machen kann? Oder irgendwie, es ist ja auch ein bisschen erzittert worden, der ganze Sieg. Durchaus ein Abwehrschlag gewesen. Und es hat dann gleich auch umso mehr Freude wahrscheinlich gemacht, dass wir dann den Titel geholt haben.
Darf ich etwas rauspicken? Für mich gibt es eine Sequenz, die das alles zeigt oder beispielhaft zeigt, was in diesen Frauen vorgeht. Und zwar, wie sie sie haben Goldmedaille bekommen, sind alle auf dem Podest gestanden, haben auf den WM-Pokal noch gewartet und dann kommt die Schweizer Nationalhymne und in einem Jubel, in einer Inbrunst singen sie da, trittst im Morgenrot daher und du merkst einfach in jeder Faser, das ist einer von den ganz grossen Lebensträumen, der jetzt da in Erfüllung gegangen ist. Vermutlich der Moment von ihrer bisherigen Unihockey-Karriere eine riesen Freude. Und das, ich habe es dann so geschrieben, also da müsste jeder Karaoke-Laden von der Welt muss hoffen, dass er Gastgeber sein kann von der Goldparty. Da ist alles durchgekommen, die Emotionen, die Freude, der Spass, das Miteinander.
Das haben sie eben auch in dem Finalmatch eben auch gezeigt auf dem Feld. Wirklich was mich wirklich beeindruckt hat, ist die unglaubliche Solidarität von diesem Team. Da ist wirklich jede Aktion, es waren ganz, ganz viele Defensivaktionen, weil sie viel unter Druck waren. Jeder Block, jeder Pass, der unterbunden worden ist, jede Parade, jeder Abpraller, der rausgegangen ist, das ist bejubelt worden. Man hat wirklich gemerkt, da ist ein unglaubliches Kollektiv am Werk, wo zum Schluss dann einfach auch die ganzen Emotionen rausgekommen sind, auch eben bei dieser Nationalhymne, da habe ich gemerkt, jetzt haben wir wirklich etwas zusammen geschafft und das ist gewaltig, oder? Und das hat man dort sehr gut gemerkt.
Die Geschichte von diesem WM-Titel lässt sich ja eigentlich mit einem Satz erklären, und zwar, das ist das Teammotto, das in der Garderobe gehangen ist, Leiden ist geil. Und das, die drei Wörter, die stehen für das, was die Schweizerinnen aufs Feld gebracht haben. Eben wie Marcello, du schon gesagt hast, jeden Schuss rein liegen. Also liegen darfst du ja nicht. Du darfst nicht wie im Eishockey auf den Boden, sonst gibt es eine Strafe. Aber blocken, Knie am Boden, Körper reinstellen, Stöcke reinstellen, alles, was geht. Für die, die es noch nie erlebt haben, so einen Unihockey-Schuss kann so durchaus auch wehtun, aber in so einem Moment vergisst ich das natürlich.
Mhm. Und dann wäre schlussendlich natürlich auch umso schöner, dass man es befeiern kann. Was ist das spielerisch? Eben, die Defensivstabilität hat sicher ausschlaggegeben. Ich denke, jetzt gerade beim 6-3 Schweden muss man auch offensiv noch ein bisschen brilliert haben, oder?
Ja, dort haben sie vor allem unglaubliche Kaltblütigkeit gezeigt vor dem gegnerischen Goal, was jetzt auch nicht eine typische Schweizer Qualität ist, normalerweise ist man eher am Jummern, dass man gute Chancen vergeben hat. Dort hat es also einfach gepasst vorne, oder? Dass es reingeht mit hochprozentiger Chancenverwertung. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch eine absolute Weltklasse-Torfrau hinten mit der Lara Heini, die halt sowohl im Halbfinale und vor allem im Finale unglaubliche Sachen gekratzt hat. Und wenn du natürlich so zwei Sachen hast, zwei Teile hast, die dann zusammenpassen, dann ist so ein Exploit möglich. Ja.
Und im Vergleich jetzt vielleicht gerade noch zu der letzten WM oder zu den letzten paar Jahren, alle rund um das Schweizer Team haben gesagt, sie sind fitter und schneller geworden. Und diese zwei Eigenschaften sind eine von den massgebenden Unterschiede sie jetzt gerade gegen Schweden, wo vielleicht ein bisschen überrascht, vielleicht ein bisschen überaltert, vielleicht ein bisschen lethargisch, vielleicht alles miteinander ein bisschen. Aber ja, mit diesen Qualitäten, schnell, parat, kaltblütig, hat die Schweiz da die Basis geschaffen für den Titel.
Ja, und vor allem im Finale hat man das ja auch gemerkt, der eine Block von der Schweizerinnen, die immer gegen tschechische Paradeblocke müssen spielen. Wenn man denen zugeschaut hat, dass die nur am Säckeln waren, sie waren immer unter Druck, die Tschechien haben ringsherum Pässe gemacht, da gedrückt und die Schweizerinnen sind einfach gesäckelt vom einen Ende zum anderen und das kannst du nur machen, wenn du eine unglaublich gute Basis hast, sonst irgendwann sprichst du zusammen.
Darf ich noch ein Detail erzählen, das mir auch aufgefallen ist? Rund um die vier ist irgendein All-Star-Team ausgezeichnet worden und es hat ja so wollen, dass die Tschechinnen auf ihre beste Spielerin haben müssen verzichten. Sie ist aber ins All-Star-Team gewählt worden und ist dann mit Krücken da ufe gehumpelt und dann ist Lara Heini gekommen, oben abgestiegen vom Podest und hat sich kurzerhand aufgehoben und auf das Podest da und das. Ja, auch in dem Moment vom Triumph ist irgendwie da ein gewisser Respekt und ja, vor der Gegnerinnen, vor der Leistung und ein gewisses Mitgefühl auch da rum gewesen. Und das zeichnet sowohl die Lara Heini wie auch das Schweizer Team aus.
Jetzt haben wir die Lara Heini schon gehört, zum rausheben, aber ich glaube, es gibt auch noch andere Spielerinnen, die wir ein bisschen darüber reden können, zum Beispiel Isabel Gehrig oder Céline Stettler. Wer würde die gerne noch ein bisschen rausheben?
Ich finde es noch klar, wenn man jetzt auf die Statistik schaut, Isabel Gehrig gehört zu den Topscorerinnen, sticht natürlich raus. Natürlich die Lara Heini mit ihren Wahnsinnsparaden sticht auch raus. Aber ich tue mich schwer, einzelne Leute rauszupicken, weil ich wirklich das Gefühl habe, das Team, das funktioniert und lebt das Kollektiv. Oder? Das klingt ein bisschen abdroschen, aber ich glaube, so eine Exploit ist nur möglich, wenn man wirklich einfach, da muss jede Spielerin von A bis Z ihre Rollen erfüllen, sonst funktioniert das nicht. Oder? Und logisch braucht es ja noch den einzelnen Exploit von Einzelspielern, ohne das geht es natürlich auch nicht, aber die Basis ist da wirklich das Kollektiv, ohne Wenn und Aber.
Kein Widerspruch, ich meine, dass man, wenn ein Goalie einen Shutout macht im Finale, der die Leistung raushebt, ist klar. Alles andere, finde ich, würde wie dem ganzen Kollektiv nicht gerecht werden. Da hat jede ihre eigene Geschichte. Logisch, wenn jemand mit einem gerissenen Kreuzband alles unterordnet, dem WM-Traum wie Leonie Wieland, und dann geht das auf und sie spielt dank Muskelaufbau. Hat jetzt zwar keinen Punkt gemacht, aber sie war Teil, hat gespielt und den WM-Titel gewonnen. Das ist ein so ein kleines Geschichtchen, wo ja, wo zeigt, wie viel da investiert wird. Auch ganz viel Sachen sehen wir ja, kommen wir in der Öffentlichkeit oder auch die Fans nicht mit über, wie viel es da braucht für so ein Ziel in einer Sportart, wo du nicht das grosse Geld verdienst, auch nicht das kleine Geld, sondern überhaupt kein Geld und meistens und ganz viel Freizeit investierst und drauf zahlst und gibst für deinen Traum, für deine Leidenschaft. Und wenn du so etwas zurückbekommst, ich glaube, das geht auch gar nicht, wenn du da einen Haufen von Individualistinnen oder Egoistinnen wärst. Das geht nur als Team, das ist wieder einmal ein mustergültiges Beispiel.
Du hast gesagt, man kann nicht mal das kleine Geld verdienen in dieser Sportart. Trotzdem hat es, glaube ich, 7 Spielerinnen, die in Schweden spielen. Kannst du mir mal ein bisschen aufzählen, was dort die Hintergründe sind?
Ja, also es ist ja so, im Unihockey ist das grosse Ziel, dass es eine Art Semi-Professionalisierung gibt. Was heisst das? Der Alltag von einer Unihockeyspielerin sieht so aus, dass sie entweder schafft oder studiert und am Abend dann noch trainiert und spielt. Also bis da reden wir von, es gibt ein Verbandsprogramm, wo einige oder möglichst viele Spielerinnen möchte ermöglichen, dass sie nur noch 80% müssen arbeiten. Jetzt kann man sich vorstellen, was das heisst, auch im Vergleich mit Profisportlerinnen und Sportlern. Also da bleibt nicht mehr viel Zeit im Leben. Wenn du alles dem Sport unterordnest, ja, da bist du ständig auf Achse im Büro oder im Studium, säcklich zum Training und dann dort und dann da. Und das Ziel muss sein, dass man irgendwann dem Semiprofessionalismus ein bisschen näher kommt. Ich kann mir vorstellen, dass es schon nur dann toll wäre, wenn man nur noch einen halben Tag arbeiten müsste. Und dann ein bisschen mehr Zeit hätte fürs Training und vor allem eben für die Regeneration. Also wenn du am Abend um 10 Uhr vom Training heimkommst, aufklopft vom Adrenalin und am nächsten Morgen um 7 Uhr musst du im Büro stehen, ist schwierig. Und das ist eben auch nicht anders in Schweden. Du hast richtig gesagt, 7 Schweizerinnen spielen dort. Unter anderem die Lara Heini, und das ist ja durchaus noch, ich kann es gar nicht anders sagen, Fun Fact, sie hat in dieser Woche, jetzt am Sonntag, den WM-Titel gewonnen. Nächste Woche schafft sie in Schweden, hat 16 Mitarbeitergespräche, die sie muss führen bei ihrer Firma, bei Ericsson, wo sie schafft. Also da geht es nahtlos weiter. Sie hat jetzt, sie hat ursprünglich von Wien dann direkt auf Schweden zurückfliegen, ist jetzt zusammen mit den Teamkolleginnen doch noch über die Schweiz kehren, weil sie auch noch einen Empfang gibt am Montag, Nachmittag mit Erik. Aber das zeigt allein, oder der kleine Fakt, es geht einfach nahtlos weiter. Es ist jetzt nicht das grosse Erholen angesagt. Und es gibt einige, die ja, noch die Ferien nehmen für so eine WM oder einfach Teil von dem Programm ihre Freitage oder die restlichen von den 80%, die 20%, die bleiben, daran hergeben.
Das ist natürlich so eine Leistung auch nochmal ein bisschen beeindruckender einzuschätzen, oder Marcel? Wie kann man es denn im Vergleich zu den anderen Nationen anschauen? Neben Top-Nationen sind Schweden, Finnland und Tschechien, sonst neben der Schweiz. Ist das wahrscheinlich bei allen die ähnliche Situation?
Nein, es gibt natürlich dann schon Nationen wie Schweden, das ist noch ein anderes Thema, Infrastruktur, oder, wo wir in der Schweiz nicht ganz oder nicht auf dem Stand sind, wie zum Beispiel Schweden. Die Situation ist auch oft so in der Schweiz, dass die Hallen werden durch den Tag durch die Schule gebraucht und die stehen im Prinzip ab zu oben um 5, 6 zur Verfügung. Dann kommen zuerst mal die Juniorinnen, die trainieren, und dann kommen dann die Arrivierten, das 1, die trainieren dürfen. Oder das ist dann meistens 7, 8 bis 9, 10. Und das ist eben genau der Punkt, wo dann zulasten der Regeneration geht. Oder? Und in Schweden hast du natürlich viel mehr Hallen, viel mehr Infrastruktur, die nur fürs Unihockey da sind. Und da kann man eine Mannschaft auch mal am Nachmittag um 4 oder um 3 oder um 2 oder vielleicht mal am Vormittag können die eine Trainingssektion einbauen. Vielleicht in Abstimmung natürlich mit dem Arbeitgeber. Oder? Das ist natürlich viel, viel geschmeidiger. Oder? Die Möglichkeiten haben wir nicht. Und genau das ist halt der Vorteil, weil du eben kannst genau maßgerecht dieses Trainingspensum zurecht schneiden, oder? Und dass das schön passt. Und ich glaube, das ist schon noch ein Unterschied, den wir haben in der Schweiz. Ich glaube, in Finnland ist es ähnlich. Tschechien kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber da haben wir sicher noch Potenzial.
Und jetzt sind es eben vor allem die vier Nationen, die jeweils einfach unter den ersten vier sind. Warum ist das Uni-Hockey so krass nur auf die paar Nationen beschränkt?
Oh, das ist eine gute Frage. Es kommt auf jeden Fall immer ein bisschen mehr. Jetzt gerade bei den Männern hat man jetzt gesehen, letztes Jahr das erste Mal seit Menschengedenken oder seit ich mich erinnern kann, war für die Schweiz im Viertelfinalschluss gegen Lettland. Also es gibt schon ein paar Nationen, die Deutschen werden auch immer ein bisschen besser, Slowakei etc. Ja, eben Lettland, Tschechien sowieso, da war die Schweiz auch noch überlegen gewesen vor, ja, sag jetzt 10, 15, 20 Jahren. Man nähert sich ein bisschen an, aber es ist halt schon ein Randsportart, so ehrlich muss man sein, auch wenn es eine faszinierende ist, auch wenn die zweitgrösste Teamsportart in der Schweiz, so weltweit, hat das nicht die gleiche Bedeutung. Warum jetzt das so ist, kann ich dir jetzt auch nicht gerade aus dem Stegreif erklären.
Gut, ein Ansatz ist sicher, dass das Unihockey vergleichsweise als sehr junge Sportart ist. Oder das ist vielleicht, ich will mich nicht darauf behaften, aber das ist vielleicht Anfang 80er, Mitte 80er Jahre aufgekommen. Oder? Die Sportart gibt es eigentlich so ein bisschen mehr als 40 Jahre. Organisiert auf höherem Niveau vielleicht 30 Jahre oder 25 Jahre. Oder? Und dann, wenn man so die historische Entwicklung betrachtet, ist es logisch, dass das noch eine Sportart ist, die in sehr einem kleinen Kreis sich bewegt. Oder? Wenn man vergleicht, Landhockey, oder? Ist auch eine Randsportart, aber hat viel weltweitere Ausstrahlung, ist eine olympische Sportart, hat wirklich eine grosse Tradition. Und dort ist Unihockey natürlich noch lange nicht. Und man hat das Gefühl, das ist eine Frage der Zeit. Und das Gute am Unihockey ist wirklich, dass es so eine tiefe Einstiegshürde hat. Es braucht im Prinzip eine Halle, es braucht einen Stock, es braucht einen Ball. Turnausrüstung hat man ja sowieso eigentlich. Da kann man das spielen. Oder? Und ich habe das Gefühl, das kann über kurz oder lang kann sich die Sportart doch schon noch international entwickeln.
Und es ist ja einfach so ein bisschen, für mich ist es eine Schulsportart irgendwie. Also ich habe so viel Uni-Hockey gespielt irgendwie in der Schulzeit. Ich glaube, das geht sehr, sehr vielen Leuten so. Und es gibt aber auch mega viele, die es spielen, tatsächlich auch im Club. Eben am zweitmeist lizenzierte Spielerinnen und Spieler nach dem Fußball. Also eigentlich in der Öffentlichkeit ist es ja eben ganz klar eine Randsportart, aber eben, wenn man dann schaut, wer es eigentlich macht, ist es eigentlich überhaupt nicht.
Genau, 35.695 sind es übrigens gewesen, Lizenzen aktuell im 2025, die Swiss Unihockey ausgestellt hat. Und es ist, wie du sagst, es können es alle machen. Man ist da schnell dabei. Es ist auch irgendwo durch, ich sage jetzt, ein Phänomen, ja, wie das Volleyball auch. Es ist mehr auf Amateurbasis die grosse Beliebtheit, wie jetzt ganz oben raus. Das ist vielleicht ein rechter Unterschied zum Eishockey, wo viel weniger Lizenzen hat, aber eine viel grössere Beachtung in der Öffentlichkeit. Und vermutlich, da muss man ehrlich sein, also nur wegen dem Weltmeistertitel wird sich das auf Jahre hinaus nicht einfach so ändern. Also ich wünschte mir, dass der WM-Titel, können wir vielleicht auch noch darüber reden, irgendeinen Einfluss hat oder etwas auslöst. Aber ich sehe jetzt nicht, dass wir wegen dem Titel auf das Mal in 10 Jahren davon reden, Wahnsinn, Unihockey-Boom, 10'000 Hallen, 10'000 Zuschauer jedes Wochenende in der Halle. Da ist man noch weit vom Eishockey entfernt und wird es auch bleiben. Aber spannender Fakt, gestern Nachmittag, am Sonntagnachmittag auf SRF 2 hat also das Unihockey ins Eishockey verdrängt, wo zeitgleich haben ja die Hockeyaner das Heimturnier hatten und gegen Finnland noch gespielt. Und auf SRF 2 ist also der WM-Final Unihockey gelaufen. Auch das ein schöner Erfolg für das Unihockey.
Ja, sehr löbliche Flexibilität von unserem Staatsfernsehen, in Anführungszeichen.
Und dann sogar noch Frauensport, Männersport vorzogen, oder? Also das ist auch nochmal speziell. Ja, wenn du sagst, wir können darüber reden, was das auslöst, ja, dann reden wir doch darüber. Was löst es aus, so einen Weltmeistertitel? Was verändert jetzt das?
Eben unmittelbar ist es sicher mal die Wahrnehmung in einer breiteren Öffentlichkeit. Also die Sportart kommt mal wieder auf eine Plattform auf. Was es dann mittelfristig auslöst, da habe ich eben ein bisschen meine Zweifel. Oder? Das ist immer so wie im Görling, Olympia, da bist du begeistert, machst mit, Olympia geht super, alles toll und eine Woche später ist es vergessen. Es ist, ich hoffe es wirklich sehr, dass jetzt an diesem Wochenende auch ein bisschen Sponsoring, Marketingverantwortliche von grösseren Firmen, von Banken zugeschaut haben und ein bisschen ein Gefühl entwickelt haben, was diese Sportart für ein Potenzial birgt. Weil es ist klar, ohne Geld, ohne monetären Support wird Sportart nicht wachsen, nicht können wachsen. Das ist halt einfach so. Das ist der Vorteil vom Fußball, vom Eishockey, oder, wo auf Profistufe einfach viel mehr Geld fließt. Und erst wenn dort etwas nachhaltig Massives passiert, dann wird sich die Sportart können weiterentwickeln. Also auf ein Niveau, wo man dann wirklich sagen kann, jetzt ist es eine Top-Sportart.
Gestern in der ersten Drittelspause hat Florina Marti, Teammanagerin von der Schweiz, ein cooles Interview gegeben und dann in einem Nebensatz noch fallen lassen, dass man also durchaus das Telefon würde abnehmen würde, wenn irgendeine Firma sich würde melden und noch einen Vorschlag hätte für ein Sponsoring-Paket. Also natürlich mit einem Augenzwinker, aber auch einem Körnchen Wahrheit dahinter. Es ist ja so, dass es gibt gerade in einer Randsportart immer Möglichkeiten, zum mehr Geld zu investieren. Man muss das gescheit einsetzen, was man hat. Und in der Realität könnte man immer noch mehr brauchen, als das man zur Verfügung hat. Aber wer weiß? Also ich meine, wenn ich da dem Team zugeschaut habe und ich Marketingleiter wäre bei einer Schweizer Firma, dann könnte ich mir gut vorstellen, das Telefon in die Hand zu nehmen, weil da hat es ein paar grossartige Botschafterinnen dabei, auch wie sie eben die Art und Weise, wie sie den Erfolg nehmen und wie sie das nicht einfach peinlich feiern, irgendwie noch halb pöbeln, sondern immer respektvoll, immer mit Teamgeist, auch über den Tellerrand ausschauen. Isabel Gehrig war es, glaube ich, die sagt, wirklich kurz nach dem Match, dass sie hofft, dass das ein bisschen Einfluss hat, dass ein paar Mädchen anfangen, Unihockey zu spielen. Ich habe vorher die Lizenzzahlen gesagt, das ist spannend, es sind in Anführungszeichen nur 20% von diesen Lizenzen weiblich. Also da gibt es meiner Meinung nach ein Potenzial, dass da noch ein bisschen mehr Mädchen anfangen, dort den Weg finden zum Unihockey. Und ja, die Vorbilder, die sind jetzt mal gesetzt, würde ich sagen.
Eben, ich finde ja vor allem auch spannend, die Werte, die Mannschaft oder die das Team vermitteln. Oder? Ich finde, das ist immer noch sehr wichtig in der heutigen, schnelllebigen Zeit. Und so die Solidarität und die Leidenschaft, aber eben auch Demut im Triumphfall, oder? Finde ich, das ist sehr löblich. Und ich finde, das tut in unserer wahnsinnig schnelllebigen Gesellschaft, und wo es nur noch geht zum Auffallen und möglichst schnell und ich zuvorderst, ich zuerst. Ich finde, das ist sehr wohltuend. Und ich habe das Gefühl, mit diesen Werten kann sich einmal das Team und vielleicht auch die ganze Sportart vielleicht irgendwo ein bisschen abheben und auch vielleicht eine eigene Nische schaffen, die durchaus interessant sein könnte.
Und es ist jetzt ja doch irgendwie noch schön, dass wir Mitte des Jahres haben wir die Schweizer Fußballerinnen hatten, die ein Märchen geschrieben haben, und jetzt am Ende des Jahres noch die Unihockeyanerinnen. Also es rundet das Sportjahr 25 irgendwie recht toll ab, finde ich.
Sehr weiblich prägt das Jahr, definitiv aus Schweizer Sicht. Ist denn vielleicht jetzt Frauenfußball wird immer grösser zum Beispiel. Ist das jetzt für die Unihockeyanerinnen ein Problem, dass alle Mädchen jetzt nur noch Fußball spielen oder nicht Unihockey spielen? Befruchtet sich das vielleicht sogar gegenseitig? Was ist so ein Gefühl?
Sehr spannende Frage.
Ja, das ist eine spannende Frage. Man kann es ja von zwei Seiten sehen. Erstens ist die Konkurrenzsituation, sagen, Fußball grasst alles ab. Oder Fußball ist einfach attraktiv. Fußball kann man auch als Frau mittlerweile, wenn man top ist, Geld verdienen. Oder kann man sagen, dass die sich weh. Aber die andere Seite ist eben auch, dass jeder Sport im Prinzip, oder jeder Mannschaftssport, jeder Teamsport, ja wie eine Einstiegsdroge können sein, oder? Dass du sagst, es ist wichtig, dass man mal in einem Sport drin ist, in einem Ballsport, whatever, oder? Und dann kann ja dann immer noch sein, dass man findet, ein Fußball sagt mir ja gar nichts zu. Ich gehe lieber mal Unihockey probieren, ich gehe mal Handball probieren, was auch immer. Ich denke, Kinder, dass die Situation ist, dass man sich gegenseitig befruchtet.
Mein erster Gedanke war, oh ja, der Frauenfußball, der so sehr gefördert wird, oder aus dem Fußball selber, der ist eine grosse Konkurrenz für alle anderen Sportarten. Ja, aber je länger dass ich darüber nachdenke, habe ich auch das Gefühl, wichtig ist doch einfach, dass Buben und Mädchen anfangen mit Sport, anfangen mit Teamsport. Und dann ist es bei den Mädels vielleicht noch ein bisschen mehr so als bei den Buben. Da gab vielleicht gerne mal jemanden dort, wo einfach die beste Freundin geht. Und dann ist es vielleicht am Anfang zu shooten, oder dann ist es Handball, oder dann ist es Unihockey. Und irgendwann erkennt man dann, ja, was ist mein grösstes Talent, was macht mir am meisten Spass. Und so ist eigentlich jede, die mal anfängt mit Fußball spielen, kann ja auch am Schluss noch eine andere Sportart entdecken. Wichtig ist, dass Mädels anfangen mit irgendeiner Teamsportart, vielleicht ein bisschen mehr als vor 20 Jahren oder so. Und von dem her, glaube ich, kann sich das gegenseitig befruchten. Jetzt kommt es aber. Wirtschaftlich habe ich das Gefühl, ist der Frauenfußball steht an einem Punkt, wo viele Unternehmen das Gefühl haben, da wächst etwas sehr rasant und wir wollen vielleicht lieber dort rein, als jetzt bei einem, ja, in ein Unihockey, in ein Volleyball, wo doch irgendwo durch die Grenzen absehbar und nicht so leicht zu verrücken sind.
Wie ist es denn eigentlich mit dem Eishockey? Weil irgendwie, wir haben es ja vorhin davon gehabt, in diesem Fall ausnahmsweise hat das SRF darauf reagiert und hat dann das Eishockey quasi abgezügelt und dann ist der Unihockey gelaufen von SRF 2. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass das Eishockey eigentlich die Aufmerksamkeit nimmt, die vielleicht theoretisch auch das Unihockey könnte haben. Das ist auch Hockeysportart und dort hat es weniger lizenziert, aber alle schauen Eishockey. Das ist auch bei den Frauen so, oder? Die Eishockeyanerinnen, die sicher dort ist nicht ganz das Gleiche am Tun beim Frauenfußball, aber es gibt sicher eine kleine Entwicklung, da gibt es auch Professionalisierung, gerade irgendwie bei EV Zug zum Beispiel, wo Recht drauf setzt und so. Ist das irgendwie vielleicht auch so, dass sich das auch gegenseitig befruchten kann? Ist dort irgendwie, oder ist dort dann so, dass die Mädchen auf Unihockey spielen und irgendwann landet es dann gleich im Unihockey, weil dort kann man dann früher oder später vielleicht eben doch Profi sein?
Ja, denke ich mir noch ein schwieriger Vergleich, ehrlich gesagt. Ist okay, klar, du hast gewisse Entwicklungen, eben wie ein Zug, wo richtig Professionalisierung geht. Gleichzeitig hast du ein Team wie Langenthal, das sich diese Woche zurückgezogen hat, weil sie keine Spielerinnen mehr haben, beziehungsweise die weniger guten Spielerinnen werden abgezügelt. Auch hier ist okay, ist halt einfach im Vergleich älter, historischer. Es ist eine olympische Sportart, oder? Das bietet automatisch andere Möglichkeiten. Und Unihockey ist einfach noch nicht am gleichen Ort. Oder? Und ich habe das Gefühl, die bewegen sich momentan auf unterschiedlichen Ebenen. Und Eishockey ist natürlich auch viel komplizierter zum Einsteigen. Du brauchst Ausrüstung, es ist teurer, es ist anstrengender, in die Eishallen zu kommen, etc. Ich habe nicht das Gefühl, dass die sich jetzt wahnsinnig wehtun, die beiden Sportarten.
Was ist dein Eindruck, Etienne?
Ja, ich habe einen ähnlichen Eindruck. Ich glaube einfach, die Hürde zum Unihockey anfangen ist viel kleiner wie beim Eishockey und das wird sich auch nicht gross ändern.
Gut, dann wenn wir vielleicht noch einen Ausblick machen. Was erwartet ihr, wo jetzt das Unihockey in den nächsten paar Jahren hingeht, noch zum Abschluss dieser Podcast-Folge?
Ich, eben, das Ziel des Unihockey muss wahrscheinlich sein, dass sie während dem Jahr einfach so viel Highlights wie möglich können kreieren, oder dass die Aufmerksamkeit auf ihr Produkt gerichtet wird. Momentan beschränkt sich das eigentlich auf das Finalspiel oder das Superfinal, wo jeweils die besten Männer und die besten Frauenligateams um einen Meistertitel spielen in einem Spiel. Oder? Das ist eigentlich ein super Format und das funktioniert. Da sind grosse Hallen sind gefüllt, super Stimmung, Live-Übertragung im Fernsehen. Da ist wahrgenommen und jetzt eben so Exploit wie an einer WM. Und das Ziel muss ja eigentlich sein, dass der Alltag auch präsenter und visibler wird. Oder? Die Meisterschaft, das ist die grosse Herausforderung. Gehe ich am Sonntag lieber Scorpions Emmental schauen als die SCL Tigers zum Beispiel. Oder? Und das ist im Moment halt noch einfach noch schwierig, oder? Dass man da wirklich eine Masse hinkriegt. Und ich glaube, das wird sich auch mit dem WM-Titel leider nicht kurz bis mittelfristig ändern.
Ja, das Superfinale hast angesprochen, dass das eine super Geschichte ist. Man muss sagen, eine super Marketing-Geschichte, weil es gibt seit 2015. Dort an dem einen Tag ist tatsächlich die Halle immer voll oder fast immer voll. Ich weiss gar nicht auswendig, ob es freie Plätze gegeben hat in den letzten paar Jahren. Ich glaube eher nicht. Aber jedem, der irgendwie eine Teamsportart macht, der jetzt nicht Fußball ist, das habe ich auch in ganz tiefen Niederungen vom Amateur-Unihockey erlebt, ist das ein Graus. Weil Salz in der Suppe von einer Saison ist am Schluss sind die Serien. Und ein Finalspiel, das nicht eine Finalserie ist, das tut mir heute noch weh. Weil da hast du eigentlich über Wochen oder zumindest, ja nicht gerade mehrere Wochen, aber sicher zwei, lebst du eigentlich nur für das. Oder? Und dann hast du mehrere Spiele gegen die gleiche Mannschaft, du steigerst dich da in etwas rein. Und dass dann am Schluss im Finale, dass gerade alles anders sein soll und nur ein Match, ja, eben marketingmäßig ist es eine gute Sache. Man muss das akzeptieren und es wird vermutlich auch nicht so schnell einfach abgeändert. Bis zum Moment vielleicht, wo man eben würde erkennen, hey, so ein Final, ich behaupte jetzt einfach, Final Best of Three oder Best of Five, du würdest doch auch irgendwie 3'000, 4'000 Zuschauer pro Einzelspiel hinkriegen. Und vielleicht hast du dann am Schluss, wenn 2-2 steht, immer noch das entscheidende Spiel. Also, müsste man zurückkommen zu einer Finalserie.
Nein, würde ich nicht. Weil ich finde eben, wie ich es angetönt habe, ich finde genau der Highlight-Effekt, dass du wirklich mal an einem Sonntag oder einem Samstag, wenn auch immer das stattfindet, du das Interesse, den Brennpunkt genau auf die Sportart hinbringst. Und genau in dem Fall die Entscheidung. Genau dann ist der Fokus scheinwerferlich dort. Das bringt im Sport letztlich viel mehr als
aber du hast ja noch den Göpp. Du kannst einen Super-Göpp-Finaltag machen, ist auch die Halle voll.
Ja, aber es geht ja um einen Meistertitel und das höchste Ziel in der nationalen Meisterschaft. Und ich finde, die Sportart macht es richtig, du musst Aufmerksamkeit generieren, ergo machst du es so.
Ja, ich bin nicht, offensichtlich gesehen, ja, Marketing-Experte gleich wie du. Also ich bin da mit abgesagten Hosen und gleich würde ich sagen, hoffe ich, dass die Bank oder der Lebensmittelverteiler, der jetzt das Telefon in die Hand nimmt und das Unihockey sponsert, bitte sehr eine Finalserie auf die Beine bringt da in der nächsten Zeit.
Also wäre das dein Wunsch, für sich das Unihockey entwickeln soll, um noch auf die Frage zurückzukommen, so zum Abschluss, was ist dort dein Wunsch?
Immer mehr Spielerinnen und Spieler, wo das machen, so leidenschaftlich, wie es eben all die mehr als 35'000 tun, organisch wachsen, nicht künstlich. Man muss schon auch schauen, auch im Unihockey ist das gleiche Thema wie überall. Schiedsrichter, Trainer, Betreuer, Infrastruktur. Also absolut illusorisch jetzt da zu meinen, man müsse verdoppeln auf 70'000 lizenziert. Ich wüsste nicht, wo die spielen wollen. Und langfristig eben, ja, ich würde mir Finalserien wünschen, vielleicht auch so ein super Wochenende, halt zwei Spiele oder drei, ja.
Eben, und ich denke auch ein grosses Thema, Leute finden, die Vereine führen, oder? Vorstände, Präsidenten, TK-Chefs, Finanzchefs, das ist ein grosses Thema. Zum Beispiel auch im Club, wo mein Sohn spielt, da sucht man auch händeringend nach Leuten, die das Schiff steuern. Oder das ist nicht nur ein Unihockey-Phänomen, das ist ein allgemeines Phänomen, auch gerade von den Randsportarten, in Anführungszeichen, dass man einfach auch Leute braucht, die am Karren reissen und überhaupt schauen, dass das alles zu laufen kommt. Oder?
Etwas habe ich vergessen. Also, der absolut grösste Wunsch wäre natürlich, dass Unihockey olympisch wird. Das ist ein Traum, der auch nicht gerade heute und morgen wird in Erfüllung gehen, aber ich fände, es wäre angebracht.
Ja, und würde natürlich neue Perspektiven bieten, auch punkto finanziellen Support etc. etc.
Auf jeden Fall. Also wir haben jetzt da einiges gelernt über Unihockey, der Erfolg.
Und etwas vergessen.
Und etwas vergessen.
Ich glaube, wir haben den Namen vom Trainer nicht einmal erwähnt, oder?
Du hast recht.
Der Oskar Lundin.
Ausgerechnet ein Schwede.
Schwede, genau. 2022 hat er übernommen vom Rolf Kern, Irrtum vorbehalten. Und jetzt mit seiner, man gehört aus den Kreisen der Mannschaft, obertolle, gute Leadership. Eben, wenn wir von dem Motto geschwätzt haben, Leiden ist geil, es kommt ja auch aus seiner Federn oder er, der das vermittelt und irgendwie das so angebracht hat, dass eben die Spielerin Nummer 18 ohne Spielzeit genauso begeistert ist wie Nummer 1 Center.
Das ist die grosse Kunst vom Coaching, dass du eben genau so ein Kollektiv mit so einer Solidarität hinbringst. Wenn du das schaffst, dann hast du den Job erledigt.
Danke ganz herzlich für die Diskussion. Also ich glaube, wir könnten noch länger über Unihockey reden, was ich sehr, sehr schön finde. Vielleicht wird es wieder mal zum Thema in diesem Podcast. Ich danke ganz herzlich. Merci Marcel, merci Etienne.
Sehr gerne.
Gerne.
Herzlichen Dank natürlich auch fürs Hören von dieser Podcast-Folge. Wenn euch das Tribünengeflüster gefallen hat, dann freuen wir uns immer über gute Bewertungen oder auch allgemein Feedback oder Rückmeldung. Am besten könnt ihr das machen, indem ihr ein Mail schreibt an podcast@chmedia.ch. Ihr könnt Kommentare schreiben, entweder auf unserem Portal oder auch auf Spotify oder anderen Podcast-Apps, und die könnt ihr auch meistens Bewertungen geben. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns abonniert. Die nächste Folge vom Tribünengeflüster kommt dann nächsten Montag wieder. Dort werden wir übrigens ein bisschen Fußball-Superleague-Vorrunde zurückschauen wie in der Winterpause, wo wir sicher auch das ein oder andere Spannende könnt analysieren können. Wenn ihr weitere Podcasts hören wollt von CH Media, dann findet ihr die nämlich im Internet auf chmedia.ch/podcast. Ich wünsche eine ganz gute Woche. Tschüss zusammen.
Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche.